Lage an und trinkt zwischendrin. Sanitäter sind auch da. Und dann schaffen wir das eine Stunde hier miteinander über dieses spannende Thema, wie ich denke, wie ich über Gott denke, prägt meine Art zu glauben, nachzudenken. Ja, ich stelle mich kurz ein bisschen vor. Namen wisst ihr ja, wenn ich den unter Google eingebe, dann merke ich, eigentlich bin ich kein Original, denn es gibt mindestens laut Google 1.750.000 und glaube ich ein paar verquetschte Petra Müllers. Da ist es schon sehr deprimierend, wenn man dann noch sucht, auf welcher Seite von dieser 1.700.000 taucht denn mein Name das erste Mal auf. Naja. Okay, aber ich weiß, ich bin ein Original und mein Leben ist einzigartig, so wie euers auch. Und es hat ganz viel heute mit diesem Seminarthema zu tun. Ihr hört es schon gleich an meiner Sprache, obwohl ich schon viele Jahre, eigentlich jetzt schon 30 Jahre, in Baden-Württemberg lebe, komme ich aus Rheinland-Pfalz. Ich bin hier in Eitlingen mit 16 Jahren zum ersten Mal aufgetaucht, zur Ausbildung, Haushaltungsschule hieß das Ding damals, und habe dann auch zum ersten Mal hier das Pfingstjugendtreffen miterlebt. Und mein Weg ist so gegangen, ich wurde Krankenschwester und dann bin ich in den kirchlichen Dienst gegangen, habe eine Ausbildung zur Gemeindediakonin gemacht und arbeite jetzt seit 10 Jahren hier in Württemberg für den CVJM-Landesverband. Das ist ein Reise- und Verkündigungsdienst als Landesjugendreferentin. Mein Schwerpunkt sind junge Erwachsene und ich fand es ganz spannend. Ich habe im Vorfeld gesagt, wenn wir das Thema so formulieren, dürften hier eigentlich nicht groß 13-, 14-Jährige erscheinen. Die sind aber auch herzlich willkommen, ja, sondern das werden die jungen Erwachsenen sein, die zu dem Seminar kommen. Und ihr habt es bestätigt, toll, dass ihr da seid. Ja, wie ich zu diesem Thema komme, das hat was mit mir zu tun. Ich bin groß geworden in einem Elternhaus, wo man Gott jetzt, also auf keinen Fall persönlich kannte. Und trotzdem war es üblich, dass man die Kinder so ab 6, 7 Jahre wenigstens sonntags in den Kindergottesdienst geschickt hat. Das hat man mit mir auch gemacht. Und ich würde rückblickend sagen, diese Jahre zwischen 6 und 16, ab dann war ich ja nicht mehr in meinem Heimatdorf sesshaft, waren für mich deswegen so wichtig, weil damals ein neuer Pfarrer kam. Also ihr müsst euch vorstellen, ich bin in einem kleinen Dorf groß geworden mit 500 Einwohnern. Aber dieser Pfarrer und seine Frau, die hatten wirklich, die glaubten das, was sie predigten. Und die damalige Frau von dem Pfarrer, die hat eigentlich mit mir angefangen und hat mir die Geschichten von Gott und von Jesus erzählt. Und damals ist eigentlich bei mir das so wach geworden durch das Zuhören von den Geschichten. Ich fand den Jesus echt toll. Und der war etwas, den ich mitnehmen konnte in mein Zuhause. Das war ein Freund, das war jemand, zu dem ich beten konnte. Und die Geschichten, die haben mich unglaublich motiviert. Also auch andere als biblische Geschichten. Ich möchte eine herausnehmen, weil das hat dann was damit zu tun, was ich später entdeckt habe. Es gab da Missionsgeschichten. Eins zum Beispiel von einem berühmten Missionar, der nach China ging, wo er ja heute die UMG hat, ja noch die Spuren, trägt sie ja von diesem Mann, der als Junge in England einfach die Idee von Gott ins Herz kriegt, nach China zu gehen. Er wird ein ganz großer Missionar im Sinne, nicht, dass der groß damals berühmt war, aber er hat Großes von Gott erwartet. Ich hörte das so mit 9, 10 Jahren und habe gedacht, Mensch, wie der das macht mit dem Beten. Der hat ja gebetet, da ganz klein angefangen, als er dann in China war, dass Gott doch noch mehr Missionare schickt. Und ich weiß jetzt nicht mehr, in welchen Staffelpreisen das ging, ja, aber es wurden immer mehr. Am Schluss hat er auf jeden Fall für 1000 Missionare gebetet, die doch kommen sollen von der ganzen Welt innerhalb von 5 Jahren. Und mich hat es fasziniert und dachte, gibt's das, dass Gott Gebete so erhört? Und ich habe das einfach mit meinem kleinen Kinderglauben auch probiert. Ich musste jetzt nicht für 1000 Leute beten, ich war ja nur 500 im Dorf. Das hat ja gereicht, aber das habe ich angefangen. Und dann wurde ich plötzlich, dann irgendwann nach 20 Jahren, stehe ich selbst in diesem Verkündigungsdienst und begegne Leuten, auch Kollegen, Kolleginnen. Und interessant, was ich dann festgestellt habe, Wenn ich von diesen Geschichten erzähle, die mich so inspiriert haben, dann hörte ich plötzlich, was? Oh, das hat mich total deprimiert, wie der gelebt hat. Das hat mich eigentlich entmutigt, weil ich nicht so glauben kann. Oder weil ich das gar nicht erlebe, dass Gott auf meine Gebete so hört. Und es gab mir jedes Mal irgendwie, ich bin dann nach Hause gefahren und habe gedacht, was geht hier eigentlich ab? Das gibt's doch nicht, bin ich schräg? Wieso kann den einen etwas faszinieren und den anderen, bei dem anderen löst es das Gegenteil aus? Und das hat mich darauf aufmerksam gemacht, doch nochmal genauer das rauszukriegen und wirklich zu erforschen, womit hängt das denn zusammen? Ich denke, das hängt, ich glaube, das hat eben ganz viel damit zu tun, wie jede von uns als Persönlichkeit gestrickt ist. Und das teilt sich dann auch oder wirkt sich auf die Art, wie wir glauben, aus. Und darum geht's jetzt in dem Programm. Also ich werde euch einfach jetzt zuerst mal noch ein bisschen motivieren, damit ihr selbst rankommt. Wie denkt ihr denn eigentlich über Gott, über Jesus, oder betet ihr eher zu dem Heiligen Geist? Das ist ja sehr unterschiedlich. Schon da gibt's Unterschiede, welche Vokabeln wir gebrauchen, um über unseren Glauben zu reden. Das ist so eine Einstimmung. Und dann gehe ich mal darauf zu, was macht eine Persönlichkeit aus? So ein paar Ideen. Und der größte Teil, da möchte ich euch eigentlich Anregungen und ganz viele Fragen mitgeben. Also es lohnt sich, in dem Heft mitzuschreiben. Ihr kriegt kein Paper von mir hinterher. Außer wir finden euch irgendwie eine Idee, wie wir das machen können. Aber ganz viele Anregungen, denn ich denke, ihr müsst selbst für euch rausfinden, welche Fragen wären für mich gut, weiter nachzudenken. Sodass es ein Seminar ist, das euch viele Anstöße gibt. Ich kann ja nicht jetzt alles klar sagen, so und so, wenn du so denkst, glaubst du so, das will ich nicht, sondern euch Mut machen, rauszufinden, wie denke, und jetzt komme ich schon zum nächsten, wie fühle ich, wie lebe ich? Also es geht mir eigentlich um alles, steht jetzt nicht so in dem Seminar, aber es geht mir darum. So, und jetzt mache ich ein kleines Experiment mit euch. Ihr werdet jetzt gleich hier, bitte noch nicht, steht schon, okay, wollte ich noch nicht, ich muss erst erklären, einen Ausschnitt von einem Psalm in Versaufteilung sehen, ja, und gebe euch ein paar Minuten für euch, ich lese das vor und dann überlegt ihr mal die Frage, wie empfindest du in diesen Sätzen Gott? Nicht wie denkst du Gott, sondern was empfindest du, wenn du das liest von Gott? Wie würdest du sagen, wie Gott sich da verhält, wie er reagiert, wie er zu dem, der diesen Psalm geschrieben hat, steht, in welcher Beziehung die beiden sind? Denn das ist ja Ausdruck von einem Gebet, das eben in dem Fall der Psalmbeter einen Ausdruck uns zeigt bis zum heutigen Tag, wie er seine Beziehung, seine Art über Gott zu denken, zu fühlen, niedergeschrieben hat. Also ich lese dir mal. Kennt ihr, ist ein sehr bekannter, die meisten wahrscheinlich, sehr bekannter Psalm. Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir. Von fern erkennst du meine Gedanken. Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt. Du bist vertraut mit all meinen Wegen. Wohin könnte ich fliehen vor deinem Geist? Wohin mich vor deinem Angesicht flüchten? Du umschließt mich von allen Seiten und legst deine Hand auf mich. Die Frage steht da, über die ihr kurz einfach für euch persönlich nachdenkt. Okay, ihr habt vielleicht jetzt bei einem Satz, seid ihr hängen geblieben, das ist okay. Es ist ja so, dass wir als Menschen immer an Texte mit einer Voreinstellung rangehen. Wir haben auch ein Grundempfinden, wie wir an biblische Geschichten und Texte rangehen. Und diese Grundempfindung, diese Voreinstellung, die prägt auch unser Hören und auch unser Verstehen. Ich mach's mal ganz extrem, wenn Leute zum Beispiel kommen und mir hinterher sagen, nach einer Predigt, also jetzt, das ist ja jetzt keine Predigt, aber die dann sagen, du hast heute nicht einmal Jesus gesagt. Es hat gefehlt. Also das wäre eine Kritik. Dann kann ich überlegen, jetzt wenn ich mich mal aus diesem Gespräch ausklinke, mit welcher Voreinstellung ist diese Person in meine Predigt gesessen. Also jeder bringt das mit. Und das will ich jetzt mal noch ganz praktisch hier auflösen. Was könnte das zum Beispiel hier sein? Es kann sein, es gibt Menschen, die sind negativer gestimmt, auch in Sachen Gott. Das ist gar keine Wertung. Das möchte ich gleich vorweg sagen. Die könnten diesen Text mit der Brille lesen, Gott lässt mir keinen Freiraum. Das kann heißen, Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. Dieser Gott übt Dauerkontrolle aus. Der beobachtet mich ständig. Der passt einfach immer auf mich auf. Da kennt ihr dann Bilder, braucht man oft dieses Bild vom Polizisten, die ja eigentlich zu unserem Wohl und Schutz da sind, ja, in erster Linie. Aber das könnte sein, dass ein Leser, eine Leserin das so empfindet. Oder bei dem zweiten Teil, dieser Gott lässt den Menschen keinen Freiraum. Er ist einfach überall. Oder auch das, du umschließt mich von allen Seiten. Es macht Angst. Manche Leute rennen aus einer Predigt raus, weiß ich, weil bestimmte Sätze gebraucht werden, die es richtig eng machen bei ihnen. Weil sie sagen, dieser Jesus ist mir zu nah. Der kommt mir zu dicht dran. Also das ist eine Voreinstellung, das läuft eigentlich schon vorher, das läuft auch nicht bewusst ab. Das, was wir jetzt heute Mittag machen, ist eure große Chance, einfach nochmal aus euch ein bisschen, manchmal steht man ja neben sich, das sollt ihr jetzt auch machen, neben euch stehen, um einfach rauszufinden, wie denke ich eigentlich über Glauben, über Gott. Dann gibt's andere, die lesen das eben positiv gestimmter unter der Prämisse oben drüber Schlagzeile Gott ist mein Freund und dann klingt der Psalm dann so, du weißt also noch gar nicht alles von mir. Also da gibt's auch noch Offenes, Gott ist jetzt nicht so, dass alles schon so festgelegt ist, sondern da ist noch viel offen. Du lässt mir Raum und Möglichkeiten. Mein Handeln ist dir stets bekannt im Sinne von du siehst gern und immer nach mir. Also es hat nichts Bedrohliches für diese Person, die das so ausdrückt. Du begleitest mich, bist immer dabei, du bist neugierig, was aus mir mal wird. Also ihr merkt, das ist eine andere wieder Grundeinstellung, Voreinstellung, mit dem an Texte herangegeben werden kann. Und das habt ihr mit Sicherheit alle schon gemerkt, wenn ihr in einem Hauskreis oder Jugendkreis euch über biblische Geschichten austauscht, wie unterschiedlich wir das sehen können. Und das hat mit uns als Menschen zu tun, mit unserer Geschichte. Ganz extremes Beispiel möchte ich euch mal von zwei Theologen, beziehungsweise er ist ein Psychoanalytiker, Tilman Moser, der genau mit diesem Psalm, da hat er auch ein ganz dickes Buch dazu geschrieben, die Gottesvergiftung, merkt ihr schon am Titel, weißt du Gott, wie viel Drohung und Unentrinnbarkeit unter der Oberfläche dieser Lobpreisung liegen? Also ihr wisst, seine Voreinstellung ist auf jeden Fall nicht Gott der Freund. Dagegen Dietrich Bonhoeffer in dem sehr bekannten Gedicht Wer bin ich? Bin ich das wirklich, was andere sagen? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Und dann kommt seine Gottesbeziehung zum Tragen. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Also zwei ganz konträre Voreinstellungen, Grundeinstellungen, Grundempfinden auch. Also es ist nicht nur Denken. Da da drücken die beide Verfasser auch ihre Gefühle aus, wie sie Gott empfinden. Beide veröffentlicht. Ja, und das sind alles Teile, diese Voreinstellungen von unserer Persönlichkeit. Und die sind auch nicht so schwarz-weiß, das ist auch gemischt. Das ist auch mit Gott anders als mit Jesus. Mit Begrifflichkeiten wie Gott der Herr oder Gott der König, Gott der Richter. Ja, es gibt da so viele verschiedene Namen für Gott. Und jeder macht eigentlich im Lauf seines Lebens sich in unterschiedlicher Weise an verschiedenen Begriffen oder Bildern, Vorstellungen fest. Aber nicht lebenslang, ja, das ändert sich auch. Als Kind glauben wir anders als Erwachsener. Jetzt gehe ich mal weiter mit dem, was ist denn eigentlich dann eine Persönlichkeit? Wir alle, die wir ja hier sitzen, waren ja mal Babys, kleine Leutchen, ja, von denen man ja nie vorhersagen kann, auch wenn das Eltern so gerne möchten, was aus uns mal wird und werden soll. Sie haben vielleicht ihre Vorstellungen, aber wir werden eben, was wir werden. Und wie wir die geworden sind, die wir jetzt heute sind, egal wie alt du bist, ist von ganz unterschiedlichem abhängig. Einiges ist euch bekannt, man sagt halt, das Wesen von der Persönlichkeit hängt wesentlich von drei Faktoren ab. Das habe ich von einem Psychologen. Das sind die Erbanlagen, also das, warum du die Nase hast, die du hast, oder die Beine, oder warum du da deine Bauchringe ansetzt, oder was auch immer, ja. Das sind die Erbanlagen, wie du denkst, wie du logisch denkst oder pragmatisch, wie du Probleme angehst, wie offen du auf Menschen zugehen kannst oder ob du zurückhaltend bist. Das hängt alles ganz wesentlich auch an den Erbanlagen. Anderer Faktor sind die Umwelteinflüsse, also quasi, das ist so der Schrittmacher der Erziehung, nennt man das, alles, was durch Eltern, Schule und später dann durch die Oma, der Opa, ja, eure Nachbarn, Freunde, Freundinnen, bis heute Ausbildungsplatz, Studium, was auch immer, das sind diese Umwelteinflüsse, die haben Teil an dem, wie wir als Persönlichkeit werden. Und dann gibt es aber einen Faktor, den finde ich halt ich für mit den wesentlichsten, wenn man das überhaupt jetzt 1, 2, 3 kategorisieren kann. Das ist diese Selbststeuerung, dass jeder Mensch, das ist etwas Geniales, jeder von uns hat in sich Fähigkeiten und eine Anlage dazu, dass man auf diese anderen Faktoren, auf das Erbgut, auf die Umwelteinflüsse einwirken kann. Das heißt also, zusammenfassend, was du bist, hängt von mindestens drei Faktoren ab, ja, was du geerbt hast, was deine Umwelt aus dir gemacht hat und was du bisher, egal in welchem Alter du bist, in freier Wahl aus deiner Umgebung und deinem Erbe gemacht hast. Das ist ja ein gefährlicher Satz, ja. Es gibt ja Leute, die sagen ja noch mit 50, ah ja, da ist meine Mama dran schuld. Ja, also aus dem heraus kennen wir das, wie das sich auswirkt, wenn dieser dritte Faktor im Leben nicht umgesetzt oder eingesetzt oder überhaupt aktiviert wird, wenn es nicht dazu kommt, dass wir selbst nochmal auch mit dem jonglieren, ja, so stelle ich mir das auch immer wieder vor, jonglieren mit dem, was ich alles mitgekriegt habe und was auch im Lauf des Lebens sich so ansammelt. Spannend ist ja nun, was die Bibel, wenn wir die dazu hören, was die eigentlich dazu zu sagen hat. Da lesen wir ja in den ersten Kapiteln, dass Gott den als Erfinder und Schöpfer den Menschen erschaffen hat. Also Mann und Frau, Erbanlagen, natürlich von Mama und Papa und trotzdem etwas von Gott, von Gottes Idee, von Gottes Abbild, das damit dazukommt. Oder das da ist, einfach mit entspringt. Er hat uns also mit einer Fähigkeit ausgestattet, dass wir unser Leben gestalten können. Das überlesen viele. Irgendwie, ich habe jahrelang auch immer gedacht, bei dem Satz, wo es heißt, bewahre die Erde und bebaue sie, dachte ich auch immer nur irgendwie an Ackerbau und so. Ich weiß auch nicht warum, aber dass es aber auch heißt, gestalte Leben. Im ganzen Ausmaß, was Leben ausmacht, natürlich auch das von dir, das schließt das mit ein. Kräftig wedeln da oben, gell? Also diese Fähigkeit hat er dem Menschen von Anfang an mitgegeben. Von daher denke ich, kommt dieser Satz einfach, und den glaube ich auch so, dass jeder Mensch ein absolutes Original ist, dass es keine Duplikate gibt, dass jeder auch seine ganz eigene Persönlichkeit hat. Und jetzt provoziere ich mal, warum wollen wir eigentlich dann immer als Christen alles uniformiert? Warum soll eigentlich jeder glauben wie der andere? Also extrem, ja? Bisschen provozieren. Wieso gelingt uns es so schlecht, finde ich, meiner Beobachtung, dass wir auch dieses Wesen, das Gott uns geschenkt hat, dass wir die Ausdrucksformen finden? Der Herr Wolfsberger hat heute Morgen auch einige Dinge gesagt. Das hat ganz viel mit diesem befreit Leben zu tun, und nicht angepasst. Das hängt damit zusammen, wie wir diesen Faktor der Selbststeuerung, mir gefällt der Begriff nicht so, aber ich habe keinen besseren gefunden, ja. Aber das Selbstgestalten, das Selbst in die Hand nehmen. Als Christ sage ich mit Gott natürlich. Für mich ist das, muss ich auch nicht extra erwähnen, ja. Das ist ganz organisch, wenn ich als sein Menschenkind hier lebe. Es gibt da so eine alte Legende, die möchte ich euch noch erzählen. Das ist eine Geschichte, die nicht wahr ist, aber die einen Kern hat von Wahrheit. Also immer wieder konnten die Engel im Himmel beobachten, wie Gott hinter einem Vorhang verschwand und in seinem Atelier. Und dann kam er raus und machte einen Menschen. Und die Engel wussten inzwischen, Menschen erschaffen gehört zu seiner Lieblingsbeschäftigung. Macht ihm richtig doll Spaß. Und dann gab es einen Engel, der wagte dann mal mutig zu fragen, sag mal, Gott, was ist denn deine Lieblingsfarbe? So Hautfarbe meine ich. Und dann wurde Gott etwas ärgerlich und sagte, es gibt keine Lieblingsfarbe für mich. Ich mag braune, rötliche, schwarze. Es ist mir eigentlich ganz egal. Wichtig ist das, was drinnen ist im Herz. Nämlich das Herz, das, was drinnen ist im Menschen, das Herz. Und dann wagte einmal so ein vorwitziger Engel, ist einmal hingegangen, wollte mal hinter den Vorhang blicken und dann sah er, was Gott da machte. Gott saß also vor einem Spiegel, schaute sich an, dann stand er auf und ging raus und wieder war ein neues Original geschaffen. Mir gefällt diese Legende, weil sie etwas von dem ausdrückt, Gott hat Freude an der Buntheit, an der Vielfalt. Wir leiden da manchmal drunter und es sorgt bei uns Menschen für viel Auseinandersetzung und Zoff. Aber das ist jetzt wieder diese Brille, mit der wir jetzt Gott sehen, ja, mit der Voreinstellung, wo wir rangehen. Ist Gott ein Schöpfer, der das irgendwie hinkriegt? Der schafft es, mit unserer Unterschiedlichkeit umzugehen, wo jeder reinpasst, wo keiner sich irgendwie verstellen muss. Was ist nun eine Persönlichkeit? Das muss ich euch ein bisschen plagen, ja. Da haben schon so hunderte. Also es gibt gar keine eine Definition. Also die braucht ihr auch eigentlich nicht aufschreiben groß und schon gar nicht als die eine verkaufen. Es gibt hunderte und die können sich nicht einigen. Es ist halt doch ein bisschen komplizierter. Lexikon sagt, Persönlichkeit sind die verschiedenen Eigenschaften, die zusammen das Wesen einer Person ausmachen. Ja, okay. Oder charakterlich gefestigter, durch ausgeprägte Eigenschaften ausgezeichneter Mensch. Das kennt ihr, wenn man sagt, zum Beispiel der Altbundespräsident, der verstorbene Rau, das war eine Persönlichkeit. Oder irgendein bekannter Sportler, ja, das ist eine Persönlichkeit. Da kommt dieses charakterlich gefestigt oder so zum Vorschein. Dann gibt es eine wissenschaftliche Definition, die sagen, das ist eine, und das finde ich genial, weil das passt für mich mit unserem Schöpfungsverständnis zusammen, theologisch. Es ist eine einzigartige, unverwechselbare Struktur von relativ gleichbleibenden und länger andauernden Merkmalen. Jetzt kommt das, was wir schon gehört haben, die durch die Anlagen und Umwelteinflüsse und deren Wechselwirkungen entstanden ist und die weiterhin Veränderungen unterworfen ist. Das macht mich froh. Ich bin ja noch groß geworden, als ich hier in der Ausbildung war, hatten wir das Fach Erziehungslehre und damals war die Erziehungspädagogik auf dem Stand, dass in den ersten 6 Jahren passiert Gewaltiges von einem Kind und dass man aber viel später, so Mitte 20, Ende 20, 27 ist man ausgereift und dann hört's aber auf. Also schnell noch Wasser zulegen. Das ist zum Glück inzwischen überholt. Und es kommt hier zum Ausdruck, dass wir uns immer verändern können und dass immer Lernen möglich ist. Das macht einen Menschen ja auch zu einem ganz attraktiven Wesen, dass wir lernen können, dass wir verändern können, dass doch was möglich ist noch und dass nicht alles statisch schon festgeschrieben ist. Das wäre ja grausam. Jetzt kommen ein paar Ideen in dem nächsten Schritt. Ideen herauszufinden, wie ihr über Gott denkt. Wenn ihr das ja schon wisst, ist klasse, dann hört es vielleicht, könnt es gebrauchen für eure nächste Jugendstunde. Weil ich wirklich davon überzeugt bin, wie wir über Gott denken, prägt unsere Art zu glauben. Ich glaube, das konntet ihr jetzt auch nachvollziehen. Und dazu gehört es, dass man sein Leben ein bisschen auch Revue passieren lässt immer wieder. Dass man sich Zeit nimmt, um mal zu gucken, was ist denn bis jetzt so gelaufen bei mir. Ich spreche da auch gern von, meine Geschichte mal wahrzunehmen. Wie kann ich denn meine Lebensgeschichte wahrnehmen? Ich, die Person, die ich heute bin, mit meiner ganz ureigenen Geschichte. Natürlich von Erben, vom Erbgut, von Umwelt und von selbstgesteuerten Einspurungen ist es trotzdem meine einzigartige Geschichte. Wir sind ja so wie die, ich hoffe, dass ihr es ein bisschen sehen könnt, vielleicht brauchen wir da kurz ein bisschen Licht. Es gibt ja diese russischen Holzpüppchen, ja, die Babuschkas, kennt ihr vielleicht. Ja? Ich würde mal als Vergleich sagen, wir sind so ein bisschen wie die russischen Babuschkas. Wenn du so bei jedem von uns könnte man was finden von dem, na, wie weit geht's noch? Von dem, oh, da ist noch eins drin. Jetzt kriege ich es fast nicht auf. So. Okay. So, das ist ganz Mini-Ding, das könnt ihr fast nicht sehen, Daumengröße. Der Mensch, jeder von uns eigentlich, da könnte er was entdecken von dem kleinen Säugling, von dem Zweijährigen, von dem 6-jährigen Schulkind oder dem 12-jährigen realistischen jungen Heranwachsenden und dem jungen Erwachsenen, dem er heute ist. Ja, also so sie eigentlich scheint immer etwas in unserem heutigen Leben durch von dem, wie wir auch als kleiner Mensch waren. Das ist ja auch schon mal ganz spannend. Deshalb kann man ja auch seine Geschichte biografisch einfach immer wieder Revue passieren lassen, um zu gucken, was macht mich denn aus? Wie bin ich denn die Person geworden, die ich jetzt bin? Da gehört dann dazu, dass ich mal gucke, eben, wie bin ich denn veranlagt? Was habe ich von Mama, von Papa, Aussehen, Charaktereigenschaften? Das wird schwierig, wenn man nur einen Elternteil kennt oder gar keins, gell? Da fängt es schon an. Ich kenne meinen leiblichen Vater nicht und ich habe immer gemerkt, genau an dem Punkt, das fand ich schade. Und eine Zeit lang hat es mich natürlich auch sehr tief bewegt. Ja, wer bin ich denn dann eigentlich, ja? Warum hat meine Mutter mich denn überhaupt gewollt, ja, trotzdem? Und wie ist das so gelaufen? Zu gucken, was habe ich von denen? Und ich habe immer an der Seite eben mit der väterlichen Seite, das war meine Schlagseite, dass ich halt spätestens in meiner Ausbildung als Krankenschwester, dann wirst du ja gefragt bei der Anamnese, gibt's irgendwie welche Erkrankungen, ja, väterlicherseits, mütterlicherseits. Dann stehst du ein bisschen wie ein Depp da und denkst, ja super, muss ich dem das jetzt sagen, dass ich meinen Vater gar nicht kenne. Aber das hat mich geprägt, das hat meine Geschichte, das hat was mit meiner Geschichte zu tun. Und da zu gucken, wo komme ich her, was habe ich von wem geerbt. Schön, wenn man es rausfindet. Und dann habt ihr alle ein Umfeld erlebt, Menschen, die zu eurer Geschichte gehören. Das sind nicht nur die Eltern, das sind auch die Geschwister. Da ist auch ganz spannend, ist man Erster oder Zweitgeborener oder ist man das Sandwichkind, das dazwischen oder das ganz Nesthäkchen. Das alles hat was bewirkt in unserem Zusammenleben. Freunde, welche Freunde hatte ich? Hatte ich keine, als ich zur Schule ging? War das schwer für mich, Kontakte zu knüpfen? Meistens erinnert man sich noch an seinen Erstklasslehrer, ja? So erste Klasse kann eigentlich Jeder hat noch eine Vorstellung, weiß man auch sofort, ob der gut war oder schlecht. Gibt einfach Ereignisse eben aus dem Umfeld, die uns prägen. Dann später, mit welchen Menschen umgebe ich mich jetzt? Wer gehört zu mir? Ja, manchmal ist es eine Notgemeinschaft, ja, Berufsumfeld sucht man sich ja nicht die Menschen aus, mit denen man arbeitet, auch im Studium nicht. Wer gehört zu meinem Umfeld? Auch in der Jugendarbeit in der Gemeinde, da ist es auch mehr spannend. Christen sind halt auch alle unterschiedlich, die suche ich mir auch nicht aus. Dann gehören das waren jetzt die Menschen, genau, dann die Ereignisse, die zu meiner Geschichte gehören. Manche haben ja dramatische Geburten irgendwie hinter sich, ja, wissen das nur aus Erzählungen, ja, das ist ein tragisches, vielleicht ein Ereignis oder euer erster Schultag oder eure erste Tracht Prügel, die ihr gekriegt habt oder ja, erste heimliche Kuss, erstes Herzklopfen, wie hat der Heinz immer heute Mittag gesagt, das Aufflammen, an das sich zu erinnern, ja, Ereignisse, bestandene oder nicht bestandene Prüfungen. Unterschiedliches, das mich in meiner Geschichte beschäftigt. Querschläge, Erfolge, Enttäuschungen, Verletzungen, Weichenstellungen, wo man manchmal vielleicht jetzt da steht und denkt, da stehe ich jetzt, geht das jetzt eigentlich immer so weiter? Dann gibt es Orte, also äußere Rahmenbedingungen an oder unter denen wir aufgewachsen sind, groß geworden sind. Ja, es ist gar nicht unwesentlich, wie viel Umzüge ihr hinter euch habt, ja, als Familie. Das prägt uns. Wie es ist ganz, ganz unterschiedlich, eben je nachdem, wie ihr seid als Persönlichkeit. Das merkt man jetzt bei Pfarrerskindern, sind bestimmt welche da, aber da gibt es ja ganz Unterschiede, die müssen ja sehr oft umziehen, ja, wenn der Vater oder die Mutter wechselt und die einen kriegen das, die machen das mit links, ja, und andere brauchen einfach länger, fällt ihnen schwerer, je nachdem, in welcher Lebensphase das passiert. Also diese äußeren Rahmenbedingungen zu gucken, aus was für einer Familie komme ich? Ist es eher eine Kleinstadtfamilie? Ist es bürgerlich? Sind es eher Akademiker? Sind es Handwerker? Was sind meine Rahmenbedingungen, meine Lebensverhältnisse gewesen? Auch die Landschaft. Also Landschaft prägt ja ungemein. Das soll man ja nicht für möglich halten, gell? Aber wer von den Weiden Ostfrieslands kommt, ja, dem Flachland oder dem tiefsten hier Schwarzwald mit den hohen Tannen, das macht was mit unserem Leben, ja. Das lässt uns zu den Menschen auch werden, die wir sind. Das beeinflusst uns. Die Bücher, die Zeitschriften, mit was wir groß geworden sind, welche Kinderbücher du gelesen hast, welche Hörspiele, welche Kindersendungen, all das. Ja, jetzt könnte es sein, dass bald Saft ausgeht. Mal gucken. Dann Geschichten, die man uns erzählt hat. Vielleicht habt ihr es erlebt, dass euch Geschichten erzählt wurden, ja, oder Märchen, Comics. Fernsehen habe ich hier mal mit reingenommen, weil viele Geschichten hört man eben über Benjamin Blümchen oder die Sendung mit der Maus oder was auch immer. Das hat uns geprägt. Dann die Meinungen, die Werte von Menschen, von unseren Lehrern und Lehrerinnen, ja, die haben uns ganz viel, ohne dass sie das bewusst formuliert haben, Werte und Einstellungen zum Leben mitgegeben. Also ich würde zum Beispiel sagen, ich bin ja im Dorf groß geworden, wo man ganz breit einen ganz schrecklichen, also alle Rheinhessen, falls jemand da ist, einen ganz derben Dialekt spricht. Und als ich dann aufs Mädchengymnasium in die Stadt ging, musste ich Hochdeutsch sprechen. Aber das war jetzt nicht im Sinne jetzt, wie das in Baden-Württemberg ist, das ist bei uns irgendwie normal, dass man das muss. Aber ich konnte das nicht, 5. Klasse. Ja, habe ich halt immer gesagt, man tut, das typische Hilfsverb dazwischen gesetzt und genauso habe ich Hochdeutsch gesprochen. Und ich werde nie den Deutschlehrer vergessen, der gesagt hat, Petra, das klingt nach deinem Dorf. Du darfst das tut nicht immer sagen. Ja, das hat den Wert für mich vermittelt. In bestimmten Kreisen brauchst du eine andere Sprache, um akzeptiert zu werden. Das ist ein Wert. was so banal klingt, das habe ich damals natürlich nicht kapiert, das ist der Wert, ist der sich da herausbildet. Aber wenn ich meine Geschichte wahrnehme im Rückblick, mir diese Zeit immer wieder mal suche, dann kann ich sowas entdecken. Ach, das kommt vielleicht, hängt damit zusammen, ja? Und dann hat man ja, kommen wir noch hin, was dann passiert. Oder Sätze, die man uns gesagt hat, da überziehe ich ja unglaublich gern. Da kann man interessanterweise immer die Negativsätze, ja? Das kannst du nicht, das gelingt dir nie, oder solange du in meinem Haus lebst, ja, die Füße unter meinen Tisch streckst, wird das gemacht, was ich will. Welche Sätze haben mich geprägt? Gab es Sätze, die auch positiv waren, ja? Auch Sätze, also ich höre das ja immer wieder, es gibt ja so tolle Soaps. Und eine Soap, die ich immer sehr gerne gucke, sag jetzt nicht welche, aber der Vater nennt seine erwachsene Tochter immer noch Prinzesschen. Ich mag das nicht, ja, dass der die so nennt, aber er nennt sie so. Und das, ich glaube, wenn jemand immer so genannt wird, das prägt ihn. Ja, ich bin ein Prinzesschen, ja. Was sagt man, kleiner Prinz, sagt man nicht, gell? Ja, schade eigentlich. Also Sätze, die mich geprägt haben. Diesen Gedanken halte ich für ganz wichtig. Die haben manchmal mehr Macht über unser weiteres Leben, als wir zunächst vermuten. Die können uns wirklich manchmal Weichenstellungen mitgeben, weil sie was mit unserem Selbstwert in der Regel zu tun haben, uns entweder dort stärken, fördern oder aber auch Blockaden aufbauen. Das bewirken Sätze aus Kindheit und Jugendzeit. Oder wenn du da irgendwo mal gesagt gekriegt hast, du hast dich blamiert und für dich war das das Beschämendste überhaupt, was du dir vorstellen kannst. Und dann sagt nach einer irgendeinen Satz, ich wette, den weißt du bis heute. Und die Sätze begleiten uns. Ja, und dann kommt, das ist jetzt, merkt ihr, und zum Umfeld gehört jetzt auch das dazu, die Bilder von Gott, meine Weltanschauung, mein Glaube, auch das wahrzunehmen, was hat man mir eigentlich vermittelt in meiner Kindheit? Wo fing bei mir eigentlich das an, die Begegnung mit Gott? Was waren da für Punkte? Ich fand das so interessant, ich vor vielen Jahren auf einer Freizeit gewesen mit jungen Leuten in Spanien. Und da ging es auch so um die Frage, wann hat Gott denn zum ersten Mal an dich gedacht? Was denkst du? Und ich jetzt so als inzwischen langjährige Christin, war mir ganz klar, Gott hat doch immer schon an uns gedacht. Der Psalm sagt es doch auch schon, ja. Und dann setzte sich nachmittags eine junge Frau zu mir an den Strand und sagt, ich habe darüber nachgedacht, weißt du, und ich weiß, wann Gott zum ersten Mal an mich gedacht hat. Und ich war ganz gespannt, gell, auf die Antwort. Und dann sagt die, als ich ein Jahr alt war. Ja, genau, ich war ein bisschen enttäuscht und habe gedacht, wieso? Ich habe also nicht meinem Impuls, ich bin ja sehr impulsiv, habe also nicht gesagt, wieso da erst, sondern habe gefragt, wieso kommst du da drauf, dass es mit einem Jahr war? Wollte dann ihre Geschichte hören und es war eine tolle Geschichte. Hat sie erzählt, sie ist in Indien aufgewachsen, sie wurde ausgesetzt als Baby, kam in ein Waisenheim. Und als sie ein Jahr alt war, passierte Folgendes. An dem Tag kam ein Ehepaar aus Deutschland und wollte dort einen Jungen holen zur Adoption, kleinen indischen Jungen. Und dieser Junge ist genau in der Nacht davor verstorben. Und dann war sie die Nächste, die auf der Liste stand und ist nachgerückt. Und dann sagt sie, Petra, hat Gott zuerst an mich gedacht. Da merkt ihr, das war ihre Geschichte, die hatte einen Anfang mit Gott. Und es ist eigentlich auch egal, wann die anfängt. Ich finde es wichtig, dass sie anfängt und dass sie weitergeht, diese Geschichte mit Gott. Da mal zu gucken, wer war denn da beteiligt? Manche haben betende Großeltern gehabt. Hat da schon die Geschichte begonnen? Und dazu einige Fragen, die können euch jetzt wirklich auch nochmal im Blick auf das Gottesverständnis, auf eure Gottesvorstellungen weiter einfach Anregungen sein. Durch welche Personen hast du von Gott gehört? Es waren nicht bei allen Mama und Papa. Es ist auch interessant zu gucken, wer hat den Part überhaupt übernommen, wenn man aus einer gläubigen Familie kommt, ja. Hat eigentlich, war die Mama für zuständig, ist häufig so, die Mutter, ja, das zu vermitteln. Was hat dein Gottesbild mit deiner Familie zu tun? Damit kann zum Beispiel, wenn du einen, also es ist ja hochinteressant, dass ich, viele Theologen und auch Psychologen darüber einig sind, und man hat es wohl auch schon untersucht, dass unsere Väter ganz wesentlich sind für die Identifikation und die Übertragung, wie wir uns zu Gott stellen. Also dass es mehr über den Vater vermittelt wird als über die Mutter. Und was das heißt, da mal zu gucken, ja, welches Gottesbild, was hat mein Gottesbild mit meiner Familie zu tun? Gibt es da Zusammenhänge? Wenn ich einen väterlichen, also einen Vater, einen Freund als Freund erlebt habe, dann kann ich mir das auch besser vorstellen, dass Gott ein Freund ist. Wer aber einen Vater erlebt, der bedrohlich, der machtausübend auftritt, der kann Schwierigkeiten bekommen mit dem, wenn es heißt, Gott ist mächtig und er ist auch noch allmächtig, ja, da mal zu merken und zu spüren. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, mal zu spüren, nicht nur da oben im Kopf, sondern was ist da bei mir, ja? Ist es, wenn das okay ist, kein Problem, ja? Aber wenn ich da Unstimmigkeiten merke, eigentlich gefällt mir das nicht, da reibe ich mich dran. Und was ist es, woran reibe ich mich? Welche Vorstellung hast du von ihm entwickelt? Ist es ein Gott, der alles kann, wirklich im Sinne, dass es dir was bringt? Also, dass es was mit deinem Leben zu tun hat? Oder ist es so eher der Ferne, ja, der kann schon alles, aber nicht für mich? Welche Vorstellung? Ist es jemand, den man begreifen kann? Oder es gibt ja einfach die unterschiedlich, die einen müssen logisch Gott verstehen, die anderen, für die ist es nicht so wichtig. Welche Vorstellung hast du aber, egal wie du veranlagt bist, von ihm damit entwickelt? Auch mal spannend zu überlegen, warum, an wen denke ich eigentlich mehr, wenn ich so zwischendrin mal an Gott denke? Denke ich dann an Gott, mehr an Jesus, mehr an den Vater? Oder gibt es auch noch Leute, die an den Heiland denken? Also so die Generation der 30er, 40er Jahre hat man ganz viel vom Heiland gesprochen. Ja, das war damals üblich. Welche Wörter, welche Begriffe denkst du? Erinnerst du dich an Momente, wo Gott zu dir sprach und dir begegnete? Auch das mal zu überlegen, das mal vielleicht sich hin, also da mache ich auch Mut, setze ich mal hin. Ich habe mal mit einer Gruppe, habe die mal so eine Kurve malen lassen. Wenn du dein Leben mit Gott versuchst, mal so eine Temperatur, Fieberkurve zu zeichnen, wo würdest du sagen, wo war so ein Höhepunkt für dich, wo du wirklich gemerkt hast, und das macht sich immer übers Gefühl bemerkbar an der Stelle. Ja, sonst würden wir es ja gar nicht behalten. Irgendwas hat uns da berührt, getroffen. Und wenn es über den Kopf kam, ja, es ist hängen geblieben, es hat uns angesprochen. Und es hat mit unserem ganzen Menschsein zu tun. Wo war das denn und was war daran? Ja, das tut auch gut. Also ich mache das manchmal bewusst, wenn ich so in Phasen bin, wo ich denke, ach Gott, der redet ja gar nicht mehr zu mir. Das ist irgendwie so tote Hose geworden, wieder mal mich hinzusetzen. Entweder hole ich meine alte Tagebücher, Gott sei Dank habe ich die, ja, raus, um mal wieder zu lesen. Habe ich irgendwie in den letzten Monaten was mit Gott erlebt? Dann hilft mir das wieder in der jetzigen Situation, wo es mir vielleicht nicht so gut geht, zu sagen, doch, er ist da. Ich spüre das jetzt zwar nicht, aber er war ja vor 2 Monaten auch da, zum Glück erst 2 Monate, ja, oder so. Für manche kann das aber auch ernüchternd ausfallen, sage ich offen, ja, dass ich merke, eigentlich, vielleicht komme ich zu dem Ergebnis, nee, so richtig habe ich den Gott noch nicht erlebt. Zu mir spricht er nicht. Dann würde ich echt Mut machen, bleib da dran. Und ich sage auch, ich nehme es vorweg, such dir mal Leute, die da ein bisschen auch Ahnung haben, zu begleiten, um das mal mit denen zu besprechen, darüber zu reden. Ich halte es für ein Problem, ja, also, aber ein lösbares. Denn das macht uns ja aus und das ist ja das, warum soll ich eigentlich mein ganzes Leben investieren, an einen Gott zu glauben, der nicht erlebbar und erfahrbar ist? Welches Bild, welche Eigenschaft von Gott macht dir Angst? Gibt es da etwas, wo du sagst, doch, das mag ich überhaupt nicht über Gott gesagt haben und auch nicht hören und dich zu fragen, warum? Ich hatte wirklich, ich habe kurz gesagt, ich habe wirklich meine Schlagseite gehabt mit meinem Vater, aber dann auch mit dem, den ich hatte, mit dem ich groß geworden bin. Und ich habe irgendwann, aber durch eine Freundin, die hat mal irgendwann zu mir gesagt, da war ich so 18 rum, sagt sie, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass du im Gebet nie Vater sagst? Nö, ist mir nicht aufgefallen. Und dann habe ich mich in meiner Zeit mit Gott, habe ich darüber nachgedacht und habe mir eigentlich die Frage gestellt, habe gesagt, wieso sage ich eigentlich nicht zu Gott Vater? Und bin dem nachgegangen, habe dann erstmal geguckt, ich wusste das ja, ich habe ja schon lange Kinderstunden und Jungscharen gehalten und so, ich habe ja von Gott dem Vater erzählt. Und Jesus sagt ja, wer mich sieht, sieht den Vater. Also kommt ja x Stellen, der Vater im Himmel bereitet Wohnungen für euch vor. Ihr könnt zu Gott Abba sagen, Vater, ja, ich habe es aber nicht gesagt. Und dann habe ich, wie ich das oft in meinem Leben mache, weil ich mit dieser Voreinstellung, das hat mir wirklich meine Pfarrfrau vermittelt, Gott lässt mir Zeit und Gott geht mein Tempo mit mir mit, so sage ich es heute, zu Gott gesagt, okay, ich gucke jetzt mal in der Bibel nach, was gibt's über dich als Vater zu entdecken und lass mich doch da einen Zugang finden, dass ich zu dir Vater sagen kann. Und ich habe gemerkt, dass es ganz lange brauchte, da war einfach auch viel Verletzung durch meinen irdischen Vater, ja, der hier lebt. So wollte ich Gott nicht. Ganz klar. Und ich habe einfach mit Menschen über Jahre immer wieder auch darüber geredet, wenn es mir wieder schwieriger war, daran zu arbeiten und gebetet und wieder nachgedacht und wieder etwas auch korrigiert in meinem Denken, nicht den Fehler zu machen, meinen Vater auf den himmlischen Vater zu übertragen. Und heute freue ich mich, kann zu Gott Vater sagen, ich bin froh, dass ich so einen habe. Und dass der auf jeden Fall der Beste ist, den ich mir wünschen kann. Ja, und da kann ich ja auch alles reinlegen, das ist natürlich das Tolle. So, also zusammenfassend jetzt, waren viele Anregungen. Letztendlich, was ich selbst daraus gemacht habe und machen werde. Und für mich, für die, die es einfach für die das wichtig ist, dass sie das jetzt auch hören, für mich heißt es nicht, dass ich als Mensch der aktive und Supermensch da jetzt bin. Von meinem Verständnis, mit Gott wollen wir Taten tun, ja, heißt es mal in einem Psalm. Mit Gott wollen wir handeln. Und das ist die große Chance, dass ich mein Leben nicht alleine steuern muss, sondern dass ich einen habe, der mich begleitet, der mich unterstützen wird und an die Hand nimmt. In dem Sinne, nicht um mich zu krapschen und zu krallen, sondern um mir eine Stütze zu sein, ja. Tut ja man, und manchmal lässt er auch mal los, ist auch okay. Das, was ich selber daraus gemacht habe und machen werde. Zusammenfassend, jetzt noch drei Ideen. Das eine, wer gerne malt oder einfach so oder mehr in Tabellen denkt, es hilft wirklich, so eine Lebenskurve sich mal zu zeichnen. Von der Geburt, wo so die Höhepunkte, aber auch die Enttäuschungen waren, die weiß man in der Regel alle noch. Und das sich mal aufzuzeichnen, um mal einen Überblick zu bekommen über sein Leben. Und da, hochinteressant, parallel, das habe ich auch mal gemacht mit der Gruppe, parallel dazu, wie eure Beziehung zu Gott in der Zeit war. Und das ist interessant, das werdet ihr dann entdecken, dass da, wo ihr in eurem Lebensvollzug zum Beispiel Prüfungsstress hattet und euch irgendwo irgendwas schlecht irgendwie schlecht ging, dass in der Zeit eure Gotteserfahrung ganz oft höher ist, schlägt die nach oben aus. Das ist bei jedem anders, aber jeder hat eben seine individuelle Lebenskurve und die braucht man auch nicht von irgendjemandem zu kopieren. Und dann mache ich euch weiterhin Mut, wenn ihr das nicht sowieso schon tut, mit anderen Bibel zu lesen, auch als Erwachsene, nicht immer nur zu diskutieren, sondern darüber auszutauschen, mit welchem Verständnis höre ich das, diese Geschichte? Mit welchem Verständnis hast du heute Morgen diese schwere, ich fand sie wirklich unglaublich schwer, diese Geschichte von dem besessenen Mann gehört? Wir haben ja hier Bibelteilen heute Morgen schon gemacht und da war, mich hat es zum Beispiel, ich habe gesagt, ich hätte furchtbar Angst gehabt, wenn so ein Mensch auf mich zugekommen wäre. Und sich dem mal zu stellen, ja, dass Angst auch auslöst. Und Angst hat oft gar keinen Platz in unseren Gesprächen, dass wir das sagen können. Und das kann eine Hilfe sein, dass man bewusst mal sich mit seinen Leuten, wo man sich sowieso trifft, sagt, lasst uns doch mal an der Stelle wirklich ehrlich sein, was uns da durch den Kopf geht. Und versucht bitte nicht immer gleich dem anderen sagen, aber das musst du anders sehen. Sondern nehmt es wahr, er sieht es jetzt so und erlebt es und hört erst hin und tauscht euch über das. Jetzt ist ja tauscht euch gegenseitig darüber aus. Das ist das und das habe ich schon erwähnt. Ich finde es immer wieder sehr hilfreich, Personen zu haben. Heute nennt man die alle Mentoren. Es ist mir eigentlich egal, wie man die nennt. Ob das Seelsorger sind oder Mentoren oder Coaches, Menschen, denen ihr erlaubt, in eurem Leben mitzusprechen. Ob das geistig ist oder beruflich oder fachlich oder sonst irgendwo in Fragen, die euch beschäftigen, gerade im Blick auf das, wie ihr denkt und glaubt. Und es ist einfach bekannt, in dem Alter zwischen 18 und 30 wird Glauben nochmal total auf den Kopf gestellt. Wo Kinder glauben, zurückgelassen wird und wo man neue Formen finden muss, auch neue Gottesverständnisse. Und das erlebe ich in meiner Berufswelt. Ich bedauere es sehr, dass wir viele von euch an der Stelle hängen lassen in unseren Kirchengemeinden und sonstigen Gemeinschaften, Freikirchen, dass ganz wenige wirklich sich an der Stelle mit euch auch zusammen auf den Weg machen, um da zu einem erwachsenen, veränderten Glauben zu finden. Und das hängt sehr oft zusammen, weil man diese Schritte auch nicht geht. Wieso glaube ich heute so? Aber ab heute kann man anfangen, ja, und kann wieder gucken. Ich will gucken nochmal, ob ich so weiter glauben will. Ich habe jetzt gestern erst wieder eine Geschichte von einem jungen Mann gelesen, der jahrelang, für den hat es so viel bedeutet, in der Jungenschaft mitzuarbeiten. Er war Mitarbeiter, er war im Posaunenchor, dann ist durch Studium zog er weg, hat aber dort jeden Sonntag den Gottesdienst besucht und es ist ja nicht überall gerade das Vergnügen. Das war ihm aber wichtig und trotzdem hat er gemerkt und er hat noch gebetet. Hat aber sonst keine Gemeinschaft mit irgendwelchen gläubigen Leuten gefunden und hat auch gemerkt, was bleibt eigentlich noch übrig von dem, was ich damals mit Begeisterung meinen Buben da in der Jungschar erzählt habe. Da war was weg. Und er hatte in der Phase einfach auch keine Leute, die sich für ihn interessiert haben, ja, die geguckt haben und gesagt haben, ja, wie geht's dir da? Das ist normal, dass in der Phase das völlig wie auf einer Teststrecke ist, ja, dass nochmal neu überprüft wird und das ist gut, weil dann kann Glaube verändert und erwachsen und wieder neu sein, ja, er ist eben nichts Altes von einem 6-Jährigen oder 12-Jährigen, obwohl es Elemente davon gibt und die, das werdet ihr auch rausfinden, das wisst ihr auch, die man sich bewahrt. Ich möchte mit einem Bibelwort schließen, weil ich das einfach sehr mutmachend finde, jetzt von meinem Vorverständnis einfach, tut mir das gut zu wissen, Gott sagt, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und beides brauchen wir, Zukunft wünschen wir uns, da starten wir fröhlich und abenteuerlich rein und Hoffnung, wenn's Leben manche Tiefschläge bringt und Gott weiß darum. Das möchte ich euch einfach noch zusprechen und danke jetzt fürs Zuhören. Ich bin noch da, falls Rückfragen wären, bin ich hier vorne.